und herzlich willkommen im Influence-Podcast. Heute zu Gast Lisa Pardey, Gründerin von Manjana Management. Wir steigen also nochmal tief in die Welt des Artist-Managements ein. Wenn wir über die Creator Economy sprechen, geht es nämlich häufig um Reichweiten, um Views, um Kampagnen, die großen Brands, die krassen Faces. Aber was ist eigentlich mit den Menschen hinter den Creatern? Denjenigen, die langfristig mit ihnen arbeiten, die Karrieren aufbauen, Persönlichkeiten formen und Werte mitgestalten. Lisa hat mit Manjana ein Management gegründet, das genau das besonders in den Fokus rückt. Unter dem Motto, was ich persönlich sehr feiere, Conscious Creator Management, kümmert sie sich vor allem um die Themen Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Lebensgestaltung, hat also bei ihren 12 Creatern, die sie und ihr Team repräsentieren, ganz besonders darauf geachtet, dass der Content sich eben rund um diese Themen dreht. Und so wie eben ja auch der Name schon sagt, Manjana, für ein besseres Morgen. Und darüber sprechen wir. Wir sprechen über modernes, wertegeleitetes Creator Management. Wir sprechen darüber, was eine gute Managerin, ein guter Manager heute mitbringen muss, um Talente wirklich ja erfolgreich zu machen, auf persönlichem Level, auf einem monetären Level und wie man sie begleitet und eben auch weiterentwickelt auf ihrem Weg. Und auch darüber, was das ganze Thema Personal Branding und Sichtbarkeit für ein kleines Team, ein kleines Management bewirken kann. Denn Lisa motiviert ihre Mitarbeitenden dazu, regelmäßig auch auf Social Media zu posten und sozusagen den Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Also wir können heute auf unterschiedlichsten Ebenen was dazulernen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit Lisa Pardey im Influence Podcast. Hi Lisa, willkommen im Influence Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo liebe Alina, ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Wir sitzen hier im Oktober zusammen. Es ist sehr herbstlich geworden und ich glaube, das ist immer eine gute Zeit, um nochmal so ein bisschen in die Reflexion einzusteigen. Wie war eigentlich so das Jahr, was so schnell vorbeigegangen ist und auch, wo steht man gerade? Und ich finde es super, dass wir so eine gemeinsame kleine Bestandsaufnahme machen können. Was bei dir gerade passiert in deinem Business? Und wir sprechen ganz, ganz viel über das Thema Artist Management heute und darüber, wie man das im Jahr 2024 und jetzt im Grunde auch schon fast 25 modern gestaltet und gut aufzieht. Du hast da sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt selbst und ich fände es cool, wenn du uns mal vielleicht erstmal überhaupt grundsätzlich abholst. Wie bist du überhaupt in dieses Feld gekommen? Diese Branche kennt ja die unterschiedlichsten Karrierewege und ich finde es immer ganz cool, mal nachzuvollziehen. Wie war denn in dem Fall deine?
Ja, den erzähle ich sehr gerne. Ich finde auch ganz interessant, das stimmt schon. Ich glaube, dass man irgendwie immer Quereinsteiger ist in dem Bereich. Also ich glaube, es gab zumindest ja vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch gar keinen geradlinigen Weg da rein. Mein Weg war so, dass ich, ich habe Fotografie studiert und habe dann auch ganz lange als selbstständige, freiberufliche Fotografin gearbeitet, habe immer mehr meine Vorliebe dafür gefunden, mit Content-Creatern zusammenzuarbeiten, weil ich genau diese Mischung aus kreativem Inszenieren, aber auch irgendwie dann doch die Person selbst und die realistische Person abzubilden, diese Mischung fand ich total spannend und deswegen habe ich das ganz, ganz viel gemacht und irgendwann auch mehr und mehr festgestellt in der Zusammenarbeit mit Jana Heinisch und anderen Content-Creatern, dass die auch immer oder immer mehr davon auch Managements hatten. Und das fand ich total spannend. Und dann habe ich halt probiert, tatsächlich bei ein, zwei anderen Managements in Form von einem Praktikum einfach mal reinzuschnuppern. Habe auch gesagt, ich will kein Geld, ich möchte einfach nur wissen, was ihr so tut. Ich will es verstehen irgendwie. Und das war leider so nicht möglich. Und dann hatte ich irgendwann das Glück auch, da habe ich ein YouTuber-Pärchen auch regelmäßig fotografiert und die hatten gerade ihr Management verlassen und dann hatte ich halt bei denen gefragt, ob ich nicht einfach mal so ein bisschen im Hintergrund vielleicht Akquise oder sowas für die machen dürfte. Also einfach mal so ein bisschen rumprobieren, ohne dass die da jetzt schon ein großes Risiko eingehen müssten. Genau, und das hat super gut geklappt und dann hat das nicht lange gedauert, dann haben die mir halt auch sonst ihren Zugang zum Mailpostfach gegeben. Und dann hat es wiederum nicht lange gedauert, dass sie mir vorgeschlagen hatten, ob wir nicht gemeinsam ein Management gründen wollen, weil ich halt zu der Zeit durch die Fotografie schon ganz gut vernetzt war und die das Gefühl hatten, dass ich das auch mit dem Managementbereich gut mache. Ja, das wollte ich aber nicht, weil mir nämlich der Themenbereich nicht so gut gefallen hat, den die da gemacht haben, weil das war so ein bisschen dieses die Reichweite für alles nutzen und jede Firma und alles, was es vielleicht auch gar nicht mehr braucht oder was die Welt vielleicht auch nicht so unbedingt braucht. Und das fand ich schade. Und so kam das, dass ich mich halt viel mit Creatern dann beschäftigt habe, die ihre Reichweite für sinnvolle Dinge nutzen wollen. Also das heißt, die nachhaltigere Variante an Produkt bewerben, vielleicht auch nicht ständig alles neu kaufen und vielleicht auch Bereich Veganismus, positives Körperbild und so weiter und so fort. Und das waren halt auch die Menschen, mit denen ich mich gerne umgeben habe. Und so wurden es dann auch die Creator, die ich unterstützen durfte. Weil ich habe dann einfach gefragt, darf ich euch unterstützen? Zu der Zeit gab es noch nicht ganz so viele Managements wie jetzt.
Von welcher Zeit sprechen wir da? Wann hast du das gegründet?
Vor 5 Jahren. Das heißt, das war, also Ende 19 war die Zeit mit dem YouTuber-Pärchen. Und da fing das auch so langsam an, dass ich dann Stück für Stück Creator unterstützt habe. Und zum 1. Februar 2020, da habe ich nämlich auch Geburtstag, habe ich gesagt, so jetzt melde ich Manjana ganz offiziell an und jetzt wird gegründet.
Ja. Ja. Was war es denn, was dich besonders an diesem Job des Artist Managers so fasziniert hat? Also warum das und nicht vielleicht Arbeit in einer Agentur oder bei einer Marke und dann im Bereich Influencer Marketing?
Also anfangs war ja auch bei mir noch gar nicht geplant, dass das am Ende ein ganzes Unternehmen wird, sondern es war wirklich nur dieses, ich fand es irgendwie cool, mich zu beweisen, jedes Mal aufs Neue. Also was mir halt gefallen hat, und das mochte ich immer schon gerne, ist, dass ich das Ergebnis dadurch beeinflussen kann, wie viel ich mich bemühe. Und zwar wirklich in vielerlei Hinsicht. Also das kann zum einen gewesen sein, ich habe selber in der Hand, wie über meine Arbeit gesprochen wird. Ich habe selber in der Hand, wie viel Geld ich damit auch verdiene. Ich habe selber in der Hand, ich weiß auch nicht, wie viele Kontakte ich knüpfe und so weiter. Und das hat mir daran gefallen. Und dieses, ich mochte das, glaube ich, wirklich einfach mit Creatoren da auch so eng zusammenzuarbeiten und zu denen zu sagen, mach du dein Ding, ich kümmere mich um den Rest und ich besorge dir, klar, du hast Bock auf den Kunden, ich gebe mein Bestes. Und das, dieses Hustlen dahinter. Und es gibt einfach echt viele kleine Erfolgserlebnisse in dem Job, finde ich. Das mag ich.
Ja, diese unternehmerische Seite daran, ne? Also genau, das sehe ich jetzt bei vielen Artist-Managern, auch mit denen ich spreche, so dieses auch das Handeln, sage ich mal, es ist ja auch ein sehr kaufmännischer Beruf eigentlich, ne? Es geht sehr viel um Zahlen, auch sehr viel, nicht nur natürlich, ist ja auch das Spannende, so die Mischung aus Arbeit mit dem Menschen, aber dann am Ende ja auch so das Business dahinter am Laufen zu halten und auch auszubauen, weiterzuentwickeln. Es ist mega vielseitig, kann ich mir gut vorstellen. Ich sehe ja jetzt auch die Artist-Management-Seite nochmal etwas intensiver sozusagen bei All-In und kriege da auch noch mehr Einblicke rein. Was würdest du denn sagen, wo steht ihr heute und was macht euch oder gerade dich und deine Philosophie vielleicht auch nochmal ein bisschen besonderer? Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, es geht da auch um eine ganz klare Positionierung oder auch ein Purpose, ne, im Bereich Nachhaltigkeit oder auch sinnstiftendes Influencing.
Ja, genau. Also ich würde sagen, es ist sehr viel tatsächlich ich selbst und auch meine eigenen Werte. Und da geht's ganz viel nämlich darum, dass ich eigentlich am liebsten keinem anderen Menschen und keinem Tier irgendwie was zuleide tun möchte. Und ich möchte immer grundsätzlich eher, dass es Menschen besser geht, wenn ich mit denen Zeit verbracht habe. Und eigentlich kann man so ganz gut übertragen auch auf die Creator, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Man merkt es nicht immer sofort, ob Menschen eher ich-zentriert sind oder auch eher so ein bisschen für andere denken oder mit an andere denken. Aber nach ein paar Monaten Zusammenarbeit merkt man es meistens schon. Und mir ist einfach irgendwie wichtig, in unserem Management sowohl auf Creator-Seite als auch auf Mitarbeitenden-Seite sehr empathische Menschen zu haben, die oft ans Wir denken und die vor allem, sage ich da, auf Creator-Seite das schaffen, Content zu machen, bei dem andere Menschen sich einfach besser fühlen, wenn sie das sehen und nicht in noch höhere Selbstzweifel geraten oder eben die 50. unnötige Hose kaufen, weil der Creator das gerade anhat, den man cool findet. Und das möchte ich halt nicht unterstützen, sondern so ein bisschen den bewussten Konsum und vor allem, ich glaube, das ist so der größte Slogan, der über allem steht, für mich halt auch, und das ist auch so mein Treiber, mit der Reichweite was Sinnvolles anstellen. Weil so Menschen mit so viel Reichweite haben halt schon viel Impact und ich finde es gut, wenn sie den sinnvoll nutzen.
Mhm. Ja. Wie schafft man es dann dahinter oder damit auch ein funktionierendes Businessmodell aufzubauen? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ja auf jeden Fall dann eher limitierte Werbeplätze habt oder auch genau darauf achtet, natürlich mit wem, ne? Und wie tritt man dann an genug Brands heran sozusagen, dass sich das auch trägt? Habt ihr vielleicht auch einfach unter den Creatern da auch, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht so ein gewisses Grundverständnis, wir müssen jetzt hiermit auch nicht unfassbar reich werden, sondern es läuft auch so oder funktioniert es vielleicht sogar so? Das ist jetzt auch mein Vorurteil, dass ich sage, kann man denn damit dann viel verdienen, ne? Aber genau, vielleicht beschreibst du das mal so ein bisschen dahinter.
Ich glaube, das ist so gar nicht mal nur ein Vorurteil, sondern ich glaube, das weißt du, weil du ein bisschen tiefer drin steckst. Ich glaube nämlich, viele Menschen denken trotzdem, ja, ist doch egal, Influencer, viel Geld. So, und eben so ist es halt nicht, denn ich glaube schon, dass wir allein durch die Auswahl unserer Influencer und eben die Brands, mit denen die dann wiederum arbeiten, natürlich schon deutlich weniger Umsatz machen als vielleicht manche andere Managements, wo ganz andere, viel kommerziellere Marken und auch durchweg kommerzielle Marken beworben werden. Ja, also es ist so, dass wir natürlich schon gut drauf achten müssen und wir auch nicht in allem perfekt sind. Das heißt, es ist schon so, dass wir vertreten Creator, die wirklich ganz, ganz genau sind und genauestens aufpassen. Und dann haben wir aber auch welche, die sagen, hey, ich bemühe mich, aber ich bin auch nicht perfekt. Und genauso baut sich das auch auf. Das heißt, wir haben auch trotzdem immer so eine kleine Mischung an so bestimmten Love-Brands, die eben nicht jetzt vielleicht perfekt für die Umwelt sind oder so. Genau, aber es ist im Verhältnis sehr wenig, würde ich sagen. Und so ist das, ich finde aber auch nur das realistisch, weil auch als Creator sich da so unter Druck zu setzen und nur immer die beste Entscheidung für allem fürs Nachhaltige zu treffen, ist auch schwer. Genau, also ich versuche es mal so runterzubrechen. Es ist trotzdem genug, weil wir auch trotzdem Brands dabei haben, ja, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn oder sowas. Das sind ja trotzdem Unternehmen, wo viel Geld liegt, so zum Beispiel.
Ja. Und magst du mal so auf die Creator eingehen sozusagen, die ihr unter Vertrag habt? Welche Namen vielleicht kannst du mal droppen, die dann die Leute da draußen schon gehört haben? Weil im nächsten Schritt genau können wir dann vielleicht nochmal tiefer ein bisschen auf den Content und die Communities eingehen, weil das ja auch im Bereich Nachhaltigkeit immer nochmal ein bisschen ja spezieller vielleicht ist oder da auch wie in allen Subcultures auch einfach nochmal andere Gesetzmäßigkeiten vorherrschen. Ne? Also wer sind diese Persönlichkeiten, die es schaffen, in dieser sehr kritischen Community so ihre Reichweite aufzubauen und den Trust sozusagen über viele Jahre dann auch von den Menschen zu bekommen?
Mhm. Also das sind zum Beispiel Menschen wie, also Marie Johnson ist bei uns und ihr Mann auch und Angelique Chiellini, dann Rebecca, Helbea ist da und auch Marinova und ganz lange haben wir jetzt auch mit Marle Giers gearbeitet und ich überlege gerade noch, Angela Doe ist bei uns. Ja, und das sind schon alles auf jeden Fall Accounts, die würde ich sagen, vor ein paar Jahren sogar sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit noch nach draußen gegangen sind. Also Marinova jetzt vielleicht nicht so stark, aber einige andere. Und dann aber auch immer wieder, wenn dann mal was nicht ganz perfekt war, mit Shitstorms oder so arbeiten mussten, was dann eben sehr schwer ist. Und dann war es so, dass sie einfach dieses Wording und das Thema einfach nicht ganz so stark nach außen getragen haben im Reden, sondern einfach im Tun und im Entscheiden und im Handeln immer wieder in die Richtung gearbeitet haben. Und das macht schon irgendwo den Unterschied, weil, also wir merken gerade immer wieder, dass die Communities viel weniger kritisch sind, weil sie auch keine Perfektion mehr jetzt von den anderen Creatern also erwarten in dem Moment. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Und manche Creator haben es auch, also auch von uns, haben auch wirklich gesagt, Leute, ich gebe mein Bestes, so wie ihr alle, aber ich bin auch nicht perfekt. Mhm. Und genau. Und das ist es eigentlich. Einfach, ich würde sagen, die Transparenz auch darüber.
Ja, und ein bisschen weniger in diesen Predigermodus zu gehen sozusagen, ne, und sich hinzustellen, wie du sagst, und darüber zu reden, wie man sich perfekt verhält, sondern genau, es eher einfach zu machen und dann auch nicht zu sehr zu benennen und an die große Glocke zu hängen. Das kann man dann vielleicht als Learning mitnehmen. Ne? Ich bin gespannt, was du sagst über die allgemeine Stimmung aktuell, auch gesellschaftlich. Ich hatte das Gefühl, vor 10 Jahren war das Thema Nachhaltigkeit wirklich so das Thema, so ein bisschen wie heute KI, ne, war dann auf einmal jede Kampagne wurde darauf geprüft, okay, wie können wir hier noch einen Nachhaltigkeitsaspekt reinbringen, wie können wir Kommunikation mit Purpose machen, dann auch eben wirklich gesamtgesellschaftlich, wir waren alle bei den Fridays for Future Demos gefühlt, haben uns ja so richtig wirklich allumfassend mal mit den Konsequenzen eines menschengemachten Klimawandels beschäftigt. Und jetzt ist das alles durch unterschiedlichste Strömungen und Entwicklungen ein bisschen in den Hintergrund getreten oder ist eben jetzt eins von vielen Themen, die uns beschäftigen. Mhm. Schlägt sich das auch auf eure Arbeit nieder, auf die Arbeit der Creator, vielleicht auf die Art, wie Kunden an euch herantreten, auf die Budgets? Wie beobachtest du das gerade?
Meinst du jetzt, dass dass Kunden irgendwie anders oder dass die nicht mehr so fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit gehen? Oder
dass sich vielleicht entweder die Struktur der Kunden ein bisschen verändert, also dass man nicht mehr von jeder Brand aus jedem Bereich angefragt wird, die es irgendwie, also die jetzt gerade das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel spielen möchte und dann auch bewusst Creator in diesem Feld sucht, oder dass das Auftragsvolumen irgendwie kleiner wird oder so, je nachdem. Ob du da irgendwas wahrnimmst, dass das Thema Nachhaltigkeit für euch in der Arbeit irgendwie ja anders irgendwie anders diskutiert wird. Genau, irgendwas verändert.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also was ganz sicher zum Beispiel anders ist, ist im Vergleich zu vor 3-4 Jahren, als auch Corona einfach ein großes Thema war und eben alle möglichen Werbepartner auf online gegangen sind oder Brands auf online gegangen sind, hatten wir sehr, sehr oft Kampagnen dabei, wo wir eben gemerkt haben, okay, die wollen jetzt gerade speziell mit Creatern arbeiten, die nach außen eben als die nachhaltigen Creator gelten und dementsprechend, ja, da ja irgendwie fürs Branding gut wären. Das Ding ist halt, die Menschen, die sich wirklich mit dem Thema dann beschäftigen, die sehen halt sehr schnell, ob da jetzt wirklich was dahinter steckt und auch eine nachhaltige Veränderung bei dieser Marke oder ob das eine so kleine Sache ist, sodass man es eben schon fast Greenwashing nennen kann und sich da eigentlich keiner mit identifizieren möchte. Und ich glaube, da ist es dann, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Grund ist, warum Kampagnen in die Richtung auch weniger geworden sind, weil das ist schon mein Eindruck. Einfach weil Creator, die sich damit identifizieren, möchten das nicht machen und also möchten solche Kooperationen nicht umsetzen. Und Creator, die sich eben nicht mit dem Thema identifizieren, die haben, denke ich, auch sehr wenig Lust, sich dann plötzlich zu sagen, guck mal, das ist so nachhaltig, weil wenn dann einen Tag später halt wieder was platziert ist, was überhaupt nicht da reinpasst und eben gar nicht nachhaltig ist, dann machen die sich ja auch nicht gerade besonders glaubwürdig. So. Und das ist, glaube ich, für absolut jeden Creator mit das Wichtigste, halt ja, authentisch zu sein und dass die Community denen vertrauen kann. Mhm. Ja.
Wie sollte denn dann eine Marke im besten Fall an euch herantreten, wenn ihr sie vielleicht noch nicht kennt oder so? Wie kann eine Marke von sich aus irgendwie bewusst machen und zeigen, ey, wir meinen es wirklich ernst? Was schaut ihr euch da an? Und was für eine Art Anfrage wäre dann vielleicht auch irgendwie vielversprechend?
Ja, also eigentlich sind das oft schon die Anfragen, die wir ja auch schon ganz viel bekommen. Also ich finde, ganz viele Marken machen schon ganz viel richtig. Und zwar, was immer besonders schön ist, das dürfen wir auch sehr oft tatsächlich bei Easy Alex beobachten, weil der halt so stark gebrandet ist in dem ganzen DIY-Thema. Da kommen wirklich, also das ist wirklich teilweise wie maßgeschneiderte Ideen kommen da, wo wirklich genau darauf eingegangen wird, was er eigentlich, ja, was er so gerne macht, was vielleicht bald ansteht und so weiter. Das finde ich total toll. Oder auch bei Angela Doe ist es auch so, die malt, also die macht ja sehr viel Poesie und hat dann halt, bearbeitet dann am Computer so Videos, wo halt ihre Poesie an verschiedenen Wänden oder auf Briefen und so weiter ist. Und da haben wir auch wirklich ganz konkrete Kampagnenanfragen von tollen Marken, die halt genau das nutzen wollen. Diese Poesie geschrieben auf zum Beispiel Etiketten oder sowas. Und das, sowas ist halt das Schönste, was passieren kann, wenn eine Marke sich so gut mit dem Account auseinandersetzt und eine wirklich maßgeschneiderte Kampagnenideen da gerade mitbringt.
Mhm. So, dass es auch irgendwie etwas ist, wo sich der Creator direkt drin wiederfindet und man sagen kann, ja, boah, das sitzt irgendwie.
Ja, genau.
Mega. Habt ihr auch mehr und mehr vielleicht auch Kooperationen, wo es um eine Art Co-Creation geht. Das erleben wir jetzt auch recht viel, dass die Marke schon mit so einer Grundidee irgendwie auf einen Creator zukommt, aber dann auch sagt, wie du es jetzt genau ausgestaltest, das kann auch total in deinem Ermessen liegen und man dann auch vielleicht in so eine Art kollaboratives Brainstorming geht oder so eine Art Kampagnenentwicklung. Ist das etwas, was sich auch irgendwie ja vielleicht vermehrt zeigt?
Ich denke schon. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich glaube, das ist auch beides ein bisschen. Ich glaube, dass auch Managements immer mehr darauf achten oder auch die Creator selber auch immer mehr darauf achten, dass das wirklich eine authentische Platzierung ist. Also ich habe jetzt tatsächlich schon, also zumindest bei uns innerhalb des Managements schon länger keine total unauthentisch platzierte Kooperation gesehen. Ja, aber auf jeden Fall gerade auch bei größeren Kampagnen oder längeren Kampagnen, da haben wir das sehr viel, dass vorher erstmal geschaut wird, wie wollen wir das denn gemeinsam umsetzen und wie könnte das denn am fruchtbarsten für alle hier sein, ja.
So dass man noch so eine Art Mitgestaltungshoheit hat sozusagen, ne, und nicht das ausführende Element.
Ja. Das lassen wir aber auch kaum noch zu, einfach nur das ausführende Element zu sein. Also das gibt's gar nicht mehr so viel tatsächlich.
Ja.
Ja.
Wie würdet ihr denn so allgemein auch eure Rolle als Management vielleicht interpretieren? Ich glaube, da gibt's ja auch Unterschiede von Artist Management zu Artist Management. Wie tief geht man wirklich rein, zum Beispiel auch mit in die Frage, welcher Content wird gepostet, wie wird der gemacht, wie entwickelt sich vielleicht auch die Persönlichkeit eines Creators weiter? Andere Managements sind eigentlich vor allem wirklich nur auf der Business-Seite und regeln sozusagen die Vermarktung und die Verträge und die Bezahlung dahinter, aber greifen null auf Person oder Content ein. Wie ist da so eure Mischung? Welche Aufgaben übernehmt ihr für die Creator? Wo bringt ihr euch auch proaktiv vielleicht ein und wo sagt ihr, nee, ganz klar ist hier vielleicht die Grenze, da gehen wir gar nicht mit?
Ja, also ich sag mal, wir möchten oder wir bieten auch an, wirklich bis rein in, komm, wir überlegen uns gemeinsam Content-Formate und wie könnte die Story-Strategie aussehen. Mhm. Möchtest du mal ein Buch schreiben und so weiter. Also eigentlich, und wir haben auch Creator, wo das wirklich so weit geht. Wir haben schon auf jeden Fall, also klar, natürlich machen wir eine normale E-Mail-Kommunikation mit den Kunden. Wir schauen, dass bestimmte Kooperationen zustande kommen, die sich ein Influencer wünscht. Wir unterstützen dabei, wenn es darum geht, eben andersweitig ein Buch vielleicht rauszubringen oder andere Projekte zu starten, wenn man das möchte. Und wir gehen eben auch weit in die Strategie. Also eigentlich ist es schon mindestens einmal im Monat ein sogenanntes, wir nennen das Perspektivgespräch, dass wir halt mit unseren Creatoren gemeinsam schauen, okay, wie bist du positioniert, was ist dein Ding so, warum bist du hier? Und lass uns mal überlegen, wie wir das noch weiterbringen können. Es ist aber auch so, dass nicht jeder Creator bei uns sich das wünscht. Also wir haben wirklich auch manche, die sagen, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich weiß, dass meine E-Mails, meine Kooperationssachen in guten Händen sind, aber sonst möchte ich gar nichts. Eigentlich möchte ich mich, das sind dann oft auch sehr introvertierte Menschen, die jetzt nicht im Kopf haben, boah, ich möchte das und das und das noch schaffen. Also nicht so, viele sind dann eben nicht so, auch bei uns sind dann nicht so, so Menschen, die sagen, okay, ich muss ganz hoch hinauskommen, ich muss ins Fernsehen oder was auch immer. Aber ich hatte halt natürlich schon intrinsisch, habe ich immer wieder bei anderen Managements gesehen, okay, was haben die noch und was haben die noch und da kann man das machen und die unterstützen darin. Und ja, für einzelne unserer Creator war das dann auch mal interessant. Aber eben, ich muss schon sagen, also ins Fernsehen beispielsweise wollte eigentlich kaum irgendwer bisher. So. Und das finde ich ist schon mal vielleicht auch ein Unterschied zwischen Manjana und All-In, weil ich habe das Gefühl, bei All-In sind schon viele Leute, die auch Bock haben, richtig hoch hinauszukommen. Mhm. Und bei Manjana sind ist auch schwer, Sachen zu sagen, die dann nicht vielleicht auch irgendwie werten kriegen. Ich wollte nämlich gerade sagen, vielleicht an der Hinsicht ein bisschen wollen nicht ganz so viel, wollen irgendwie das so ein bisschen, ich habe das Gefühl, viele wollen einfach ihr kreatives Ding machen, aber sonst ein normales Leben führen, so, bei Manjana, so. Und habe ich das Gefühl, ist so ein Ding irgendwie.
Aber es ist eine spannende Charakterisierung, ja, ich glaube auch, dass es unterschiedliche Schwerpunkte gibt auf jeden Fall, ne, von Creatoren, die sich dann irgendwo ansiedeln, das kommt ja auch häufig immer durch den einen, den du schon hast, und der erzählt dann dem nächsten und so weiter, ne? Und dann findet sich da teilweise schon eine recht, ja, so wirklich
homogene
Gruppe, ja, genau.
Ja.
Aber
ja,
also das Lustige ist, ich würde auch sagen, dass wir tatsächlich auch sehr viele unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen haben, also sowohl Introvertierte als auch Extrovertierte. Und natürlich erinnert man sich dann vor allem an vielleicht so die großen Aktionen von den Leuten, die dann im Fernsehen sitzen oder so, aber es ist tatsächlich auch eine Mischung. Und das finde ich immer wieder spannend zu sehen, dass ja diese Creator-Szene gar nicht pauschal irgendwie charakterisiert werden kann. Ne? Es gibt ja wirklich von bis alles. Natürlich immer Menschen, die sich irgendwann mal dafür entschieden haben, eine Reichweite auf Social Media irgendwie weiter auszubauen oder voranzutreiben oder weiterhin Content zu posten. Aber das ist für mich auch ein spannendes Learning gewesen, dass das häufig gar nicht unbedingt heißt, dass es extrovertierte Showpeople sind, sozusagen, sondern manchmal sogar ganz im Gegenteil. Ja. Na, das ist auch das, was mich immer wieder an dieser Szene sehr fasziniert. Was würdest du denn sonst noch sagen? Also inwiefern hast du vielleicht auch so ein, zwei Lieblingscases aus den letzten Jahren gesammelt, wo du sagst, boah, hier hat es wirklich entweder voll gut mit der Person funktioniert, wo wir gemerkt haben, die hat sich auf eine Art und Weise entwickelt, boah, irgendwie super spannend zu sehen, oder anhand wirklich einer Markenkooperation oder so, wo ihr sagt, boah, hier habe ich wirklich auch nochmal die Power von Influencer-Marketing so ein bisschen auch rauslesen können, ne? So eine Art, ja, vielleicht Case, der dir in positiver Erinnerung geblieben ist. Kann eine Kollaboration sein, kann aber auch eine Person sein oder eine Entwicklung, die jemand genommen hat.
Also eine Entwicklung, die jemand genommen hat, muss ich auf jeden Fall auch, muss ich sagen, Male Gears. Ist, finde ich, verrückt. Also das ist ein Account, der seit wir vor 5 Jahren angefangen haben, zusammenzuarbeiten, sehr lange in der Followerzahl stagniert ist und auch lange Schwierigkeiten hatte, nochmal irgendwie eben wieder sehr nah an sich ranzukommen vom Content. Und dann hat sie persönlich viele Entwicklungen durchgemacht und dann nämlich auch ihre ganze Social Media Präsenz nochmal neu aufgebaut und nochmal wirklich ihr Warum dahinter gefunden und ist dann halt innerhalb kürzester Zeit durch organischen Content aufs Dreifache hochgewachsen und hat eine unglaublich aktive Community jetzt und hat richtig Bock auf das, was sie tut. Und das finde ich schon faszinierend, weil das ist nicht so selbstverständlich, dass das passiert. Und was auf jeden Fall, hatte ich aber auch schon angesprochen, die beiden für mich so Cases sind, die ich total faszinierend finde, ist eben, genau, war auch sowas mit Angela Doe und ich glaube, das ist, ich weiß gerade gar nicht so genau, ob das schon alles online ist. Aber da, da ging es um ein Getränk auf jeden Fall. Und das fand ich einfach diesen super Fit, wie die einfach komplett darauf eingegangen sind, was sie halt wirklich in ihrem Content macht und gar nicht erwartet haben, dass sie da jetzt irgendwie so ein Lifestyle-Ding draus macht. Und das finde ich total schön. Ja, und bei Easy Alex ist es einfach, da finde ich immer wieder faszinierend, wie der seine Kooperationspartner einbaut. Aber das ist auch einfach perfekt. Also da ist auch wirklich so, ihn finden natürlich auch super Brands. Dann weiß er genau, wo er eine Idee zu hat, was passt. Und weiß auch genau, wie er in dem Moment mehrwertigen Content macht, der organisch unglaublich oft riesige Reichweiten erreicht. Also es ist Wahnsinn. Und für die Brands natürlich auch total toll dann.
Mhm. Ja. Wie erlebst du das denn generell, das Thema Erfolgsmessung? Also was macht überhaupt einen guten Case aus für eine Brand? Mit was für Zielsetzungen kommen die dann auf euch zu? Und hat sich das vielleicht auch gewandelt so im Laufe der Zeit? Auch vielleicht irgendwie, wie hart vorher schon nachgefragt wird oder so nach gewissen Zielwerten? Wir reden ja jetzt auch sehr, sehr viel über zum Beispiel garantierte Reichweiten von Kampagnen. Wie blickst du da drauf?
Also ich habe schon das Gefühl, dass das in den letzten 2 Jahren noch mehr geworden ist. Man könnte aber auch sagen, dass während Corona einfach eben sehr, sehr viel Werbebudget, hatte ich das Gefühl, plötzlich freigemacht wurde und deswegen nicht ganz so genau hingeguckt wurde, wo das jetzt immer so reingeht. Und das hat sich auf jeden Fall verändert. Also eben zum einen ist nicht mehr so viel Werbebudget dafür nur da, glaube ich. Und zum anderen ist Influencer-Marketing auch schlauer geworden, glaube ich, also genauer hinzugucken. Und klar, also im Vorhinein wird alles Mögliche abgefragt, also von Linkklicks über, also wirklich alles an Insights. Und auch auf das Thema Dachfollowing wird viel intensiver geachtet. Da habe ich das Gefühl, dass auch manche Creator das noch nicht so ganz akzeptiert haben. Genau, aber so eine Brand, die überlegt sich halt wirklich genau, möchte ich jetzt gerade in der UK bekannter werden oder in Deutschland oder wo auch immer. Und da ist dann schon oft, also unter 80% Dach-Following oder mindestens 70, springen Brands auch schon einfach ab, weil die sagen, das lohnt sich für mich gar nicht erst. Ja, das ist was, was wir gemerkt haben, dann das Thema garantierte Reichweiten. Wir haben sehr lange und machen wir auch immer noch hauptsächlich eigentlich das aus den Verträgen rauszunehmen oder nehmen zu lassen, einfach weil das eben wie so, das ist ja nicht wirklich Vertragsstrafen, aber das ist halt so dieses, ja, ihr müsst hier die 40.000 Views garantieren dann. Wir haben aber jetzt auch hin und wieder schon mal den Deal gehabt, okay, wenn wir unter der Zahl landen, dann ist es Budget X und wenn wir über der Zahl landen, dann ist es Budget ja. Z. So, genau. Und so machen wir das jetzt auch hin und wieder.
Mhm. Ja, ich glaube auch, es gab auch einige Diskussionen jetzt auf LinkedIn, die ich verfolgt habe. Es gibt da noch nicht so den goldenen Weg für alle, ne? Manche arbeiten auch mit dann so Graubereichen, ne? Also in einem gewissen Abweichungsmodus. Es wurde auch schon vorgeschlagen, was machen wir denn, wenn wir überperformen und mit dem Asset irgendwie Summe X drüber haben? Das geht ja dann bei euch auch schon so ein bisschen in die Richtung. Kriegen wir dann auch mehr, ne? Kann man ja auch drüber sprechen, dass so die Risiken in beide Richtungen so ein bisschen verteilt werden. Oder auch die Belohnungen. Ja, aber auch hier ist das Spannende an dem Feld, dass alles immer in Bewegung ist und sich vieles ja dann auch so on the go irgendwie festigt, sage ich mal, in der Branche als Standard. Ne? Die haben wir halt jetzt noch nicht bei allen Themen.
Voll. Nee, und das finde ich irgendwie auch das Witzige, weil ich halt ganz, ganz lange, gerade als ich das Management gegründet habe und so, dachte ich halt immer, oh Mann, ich kenne die Regeln einfach nur noch nicht, weil man natürlich... Man verhandelt mit 5 Kunden und der eine sagt zu einem Budget, ja klar, alles super, wir nehmen noch Buyouts für 3 Jahre dazu. Und der nächste sagt halt, also diese Reichweite ist der Preis überhaupt nicht wert. Und das ist eine Unverschämtheit, dass ihr das überhaupt hier vorschlagt. Und das ist halt so interessant, weil ich am Anfang ständig irgendwie in Fettnäpfchen gefühlt getreten bin oder Samthandschuhen da irgendwie oder Samtschuhen unterwegs war. Und jetzt inzwischen denke ich mir manchmal, nee, es gibt keine Regeln. Es gibt halt keine festen Regeln. Und deswegen braucht man sich auch nicht blöd fühlen mit irgendwas. Und im Endeffekt bestimmt die Nachfrage auch den Preis. Und du kannst dir halt auch selbst überlegen, bist du ein Creator, der gerne 5 Kooperationen in der Woche platzieren möchte oder eine. Und demnach entscheidest du das und guckst halt. Und das ist, finde ich, irgendwie interessant. Es gibt da draußen Menschen, die wollen einem dann sagen, natürlich, der TKP von 30 ist Standard. Und ja, irgendwann lernt man dann, nee, das ist für genau diese Brand so, aber nicht für alle anderen.
Ja.
Das finde ich sehr spannend.
Je nach Creator, je nach Category, je nach Plattform, ne, kann sich das immer noch mal um einiges verschieben. Das erlebe ich auch immer wieder. Gerade jetzt auch, also ich blicke gerade ein bisschen mehr in dieses ganze Feld der Business Creator rein. Da sind ja auch wieder ganz andere Preise auf einmal, die sich jetzt neu irgendwie definieren und festigen und auch in einem ganz anderen Level schon einsteigen, weil wir hier halt...
Sind die höher oder niedriger?
Ich würde sagen höher tatsächlich, nach allem, was ich bisher gehört habe. Weil wir da auch wieder über eine neue Kategorie Creator sprechen. Ne? Das sind dann häufig irgendwie bereits Unternehmer, die schon durch qua ihres Amtes schon so eine gewisse Stellung haben und auch schon eine gewisse Bekanntheit. Aber ne, jetzt... Beim Thema Content muss man dann auch vielleicht manchmal hinterfragen, ist jetzt dieser Beitrag das wirklich wert, ne? Oder ist es eher diese sehr wertvolle, sehr schwer zu erreichende Community, für die der Mensch steht, ne? Der den Preis dann am Ende wirklich auch erklärt. Aber ja, da merkt man jetzt wieder so, es gibt eine neue Welle und es definieren sich neue Wahrheiten sozusagen oder neue Richtwerte.
Und habt ihr bei All In auch so jemanden oder plant ihr auch solche Creator mit ins Boot zu holen?
Wir haben jetzt tatsächlich quasi die erste Person, die es noch nicht announced, deshalb kann ich es jetzt nicht sagen, ist aber auch eine etwas bekanntere Business-Creatorin in dem Fall. Und dadurch merkt man dann schon, genau, inwiefern können jetzt die Learnings, die wir aus dem klassischen, eher Lifestyle-geprägten Creator-Business sozusagen gesammelt haben, jetzt auch in diese Welt überführt werden. Sehr, sehr vieles davon geht natürlich, aber man muss andere Netzwerke anzapfen, man muss natürlich ein bisschen anders auch an Kooperationen herangehen und an auch die Entwicklung einer solchen Person und einer solchen Karriere. denkt direkt an andere Formate, würde ich sagen, und an andere Plattformen natürlich. Also LinkedIn ist viel relevanter. Das Thema Podcast ist natürlich anders relevant. Das Thema Events oder Community-Events tatsächlich auch muss anders gedacht werden. Das sind ja schon spannende neue Welten, in die man da vordringt. Und ich glaube, dass man, wenn man den Case jetzt für sich einmal gut gebaut hat, dann auch sieht, kann das für uns langfristig auch eine Sparte werden, die wir viel größer hochziehen und auch andere Persönlichkeiten dann sozusagen damit reinholen. Ja.
Mhm. Spannend.
Genau, spannende Welt. Fände noch mal ganz interessant, wenn Creator an euch herantreten, um von euch gemanagt zu werden oder von dir. Passiert das sehr häufig und worauf würdest du achten dann in dem Fall? Wir haben das auch häufig und dann wird so natürlich irgendwie schon erstmal analysiert, okay, passt das? Möchten wir das? Manchmal sagen wir ja, sehr häufig müssen wir aber auch sagen, boah, nee, eher nicht. Wir würden dir was anderes empfehlen, vermitteln dich vielleicht auch an befreundete Managements, die besser passen. Aber ja, wie gehst du mit dem Thema um und hast du für dich da schon so eine Art Raster irgendwie gefunden oder so, wonach du sagen kannst, ja, den möchte ich gerne mit in mein Management holen, diesen Creator?
Also wir bekommen schon viele Anfragen. Ich würde sagen schon so 2-3 die Woche bestimmt. Ja. Also ist jetzt nicht super viel, aber schon regelmäßig auf jeden Fall. Und meistens tatsächlich ist es eigentlich die Empfehlung über andere. Wir sind ja bei uns im Account sehr aktiv bei Instagram. Und das heißt, jedes Mal, wenn bei uns irgendwie ein Weekly Call ist oder ein Perspektivgespräch oder irgendwas, dann sprechen halt unsere, also meine Mitarbeiterinnen sprechen dann halt eben in der Story darüber, verlinken die jeweilige Influencerin, die repostet das meistens. Und schon, genau, sehen das halt viele Leute aus ihrer Community. Und da sind immer wieder welche dabei, die sich melden. Und das sind mal für uns spannende Accounts, die schon eine große Reichweite haben. Mal sind das aber auch Accounts, die irgendwo vielleicht noch bei 1000 Abonnenten rumstehen und sagen, würdet ihr auch mich schon aufnehmen und mich aufbauen. Mhm. So, also das passiert auch. Genau. Und es ist so, dass wir letztes Jahr ein Jahr hatten, wo wir einige, oder auch würde ich sagen, auch Anfang diesen Jahres so ein paar Creator aufgenommen haben, wo wir dachten, ja, könnte ja werden. Wir probieren das einfach mal aus. Und dann aber festgestellt haben, dass eben da weder eine intrinsische Motivation war, noch noch wirklich da so eine Bereitschaft, auch irgendwie was, ja, irgendwo zu wachsen oder was zu machen. Genau, und da mussten wir uns dann jetzt auch wieder so ein bisschen von trennen. Und jetzt achten wir dementsprechend viel genauer darauf. Also wir schauen halt wirklich jetzt schon, okay, Insights haben wir uns auch vorher immer schon angeschaut. Aber wir schauen wirklich sehr genau darauf, dass wir eigentlich erst in dem Moment auch jemanden aufnehmen, wo wir wissen, wir könnten auch unsere Kunden schon ganz gut platzieren. Also ist das ein Account, der sowieso schon vielleicht mit unserem Kundenstamm in Berührung gekommen ist durch vielleicht 1-2 Kooperationen, wo einfach wir auch wirklich schnell was schon mal in der Hinsicht machen können. Und wir müssen wirklich das Gefühl haben, okay, das ist vielleicht noch ein kleinerer Account oder so, aber also steht vielleicht immer bei, weiß ich nicht, 20, 30, 40.000 Abonnenten, aber wir sehen jetzt schon eine super aktive Community. Da passiert alles auf Deutsch, da ist täglich was los, da ist Interaktion, da ist ein Thema, jemand, der wirklich sich öffnet, transparent ist, Identifikationspotenzial bietet. Und genau, das sind alles Sachen, auf die wir halt jetzt sehr stark schon achten. Und genau, dementsprechend würde ich sagen, sind es dann doch von den vielen Anfragen, die man so kriegt, nicht ganz so viele, wo wir sagen, die Person schauen wir uns mal genauer an, weil am Ende auch keiner was davon hat, wenn man dann erstmal so zusammengeschweißt ist und so viel zusammen hat und dann merkt, ja, rentiert sich doch nicht so wirklich, für beide Seiten vielleicht auch einfach nicht an der Stelle. Genau, ja.
Ja, 100%. Also ich glaube, sich die Person auch anzuschauen, auch wie sie arbeitet, ne? Also Creatorin, Creator, inwiefern ist da jemand, der auch wirklich bereit ist, diesen Weg zu gehen und das durchzuziehen, was es braucht, ne? Weil ich glaube, was einen erfolgreichen Creator ausmacht, ist ja eben vor allem so dieses kontinuierliche, auch relativ disziplinierte Arbeiten ja tatsächlich, weil du musst dich gut organisieren können und dranbleiben, um diesen Content-Output zu schaffen, der auf den Plattformen notwendig ist, ne? Das ist kann auch nicht jeder und will dann auch vielleicht nicht jeder, wie du sagst.
Ja, und das ist es halt. Also auch wenn wir dann eben auch im Team einmal über einen potenziell neuen für uns spannenden Creator sprechen, dann ist es auch so, dass wir alle auch beobachten. Also alle im Team unabhängig voneinander quasi auch das beobachten, die Story verfolgen und wirklich gucken, okay, wie aktiv ist hier die Community und eben ist die Person auch bereit, täglich oder so gut wie täglich da zu sein. Ja. Und so. Eben, weil das ist wichtig.
Hast du eine Art Vision für Manjana dir schon mal so zurechtgelegt, wohin ihr euch entwickeln wollt? Also was zum Beispiel die Anzahl von CreatorInnen angeht oder auch vielleicht eine inhaltliche Ausrichtung. Also gibt es so für dich gewisse Ziele oder vielleicht sogar bewusst gesetzte Limits, wo du sagst, ich möchte nur zum Beispiel eine Anzahl von X CreatorInnen managen oder wir wollen an den und den Punkt kommen. Wie blickst du darauf?
Es ist ganz witzig, hättest du mich vor, ich sag mal, 3 Jahren gefragt oder 2 Jahren, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das darf ganz groß werden und ich sehe 50 Creator oder so. Aber ich muss sagen, sowohl auf Creator-Seite als auch Teammitglied-Seite fühle ich mich wohler, wenn es ein bisschen exklusiver, limitierter ist, weil ich das auch nicht schaffe, also ich persönlich schafft es nicht, so einem großen Team gerecht zu werden. Und zwar eine Art von Teamführung, wie mir das auch gefällt, also wie ich das mag. Und wenn ich nur bereit bin für eine gewisse Größe an Teammitgliedern oder an Team, dann darf ich auch allein deshalb schon natürlich auch nur eine gewisse Menge an Creatern bei uns im Management haben. Und es ist für mich, es ist schon dieses Manjana-Family-Ding. Also es ist, ja. Also ich fühle mich ganz wohl mit 15 Talents. So, das ist irgendwie so ein Bereich, wo ich das Gefühl habe, das kann ich gut überblicken, das fühlt sich gut an. Und auch mein Team. Ich mag, wenn wir 5, 6 Leute im Team sind bei Manjana. Interessanterweise ist aber so, dass ich dementsprechend für mich beschlossen habe, okay, das ist Manjana und das soll auch eben kein Riesen Unternehmen werden. Ich habe aber diese ganzen Bereiche wie, ich möchte gerne Creator oder auch Selbstständige darin unterstützen, wie sie digital authentisch sichtbar sind und wie sie damit Erfolg haben und auch mit ihren Themen Erfolg haben. Und hatte erst überlegt, ob ich das in Manjana reindrücke, noch den Themenbereich, weil irgendwie passt es ja. Und irgendwie ist das aber für mich im Gefühl was ganz anderes und deswegen wird das gerade Atelier Authentico. Und daraufhin habe ich ja auch den Podcast gegründet und baue da eben jetzt gerade auch an der Website und an den Bereichen und am Coaching und einem Online-Coaching und eventuell auch an einem Buch und um dieses ganze Wissen und diese ganzen Themen da halt rein zu. Also das fühlt sich schöner an. Das ist die bunte, authentische, kreative Atelier Authentico-Welt. Mhm. Und ja, das andere ist Manjana, das warmherzige Management, was ja, mit Menschen zusammenarbeitet, die halt eben ihre Reichweite sinnvoll nutzen wollen. Ein Verbund aus echt lieben Menschen, die Bock haben auf das, was sie da tun. So. Genau, also es wird eher nicht eins noch größer, sondern es wird 2 geben.
Verschiedene Dinge sozusagen, die man aufbaut.
Genau.
Zeithustle neben dem Hustle, sehr gut. Ja.
Ja.
Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
So
ja, aber genau, richtig. Als jemand, der ja auch immer so eine Art Side-Business mit dem Podcast zum Beispiel aufgezogen hat, kann ich das voll verstehen, dass man noch diesen Playground möchte, indem man sich auch nochmal anders kennenlernen kann oder anders ausdefinieren kann, als man das in seiner professionelleren, anderen Rolle vielleicht hat. Und gerade auch mit den beiden Positionierungen, glaube ich, macht das total Sinn. Und damit sind wir auch schon so ein bisschen bei dem nächsten Blog und auch dem letzten, den ich gerne auch mit dir besprechen wollte. Wir haben es schon so ein bisschen rausgehört, dass das Thema Sichtbarkeit, eigene Sichtbarkeit, auch Präsenz in den sozialen Netzwerken etwas ist, was du auch für dein Unternehmen, für deine Mitarbeitenden, aber auch für dich selbst als Gründerin und so ganz besonders in den Fokus rückst. Zum Beispiel über deinen eigenen Podcast, zum Beispiel über Coachings, die du jetzt gegebenenfalls auch planst. Aber wie gehst du das an, auch wenn ich jetzt höre zum Beispiel mit deinem Team, dass auch die Mitglieder dann regelmäßig irgendwie präsent sind und über ihre Arbeit sprechen. Wie strategisch passiert das tatsächlich bei euch? Und wie motivierst du die Leute da auch mitzuziehen?
Ja, also ich würde jetzt erstmal sagen, so, also als es angefangen hat. Und angefangen hat das Ganze, als ich kurz bevor ich in Mutterschutz sozusagen gegangen bin. Da war mir das wichtig, dass wir sichtbar sind, also wirklich täglich sichtbar sind, und zwar aus denselben Gründen, warum ich denke, dass das für Creator auch wichtig ist, und zwar um Bindung aufzubauen, um zu zeigen, wer man ist, um Nähe zu schaffen, um Vertrauen herzustellen. Weil da denke ich mir, da sind die sozialen Medien halt großartig für. Und eigentlich ist es auch total einfach, weil du halt schon mal einseitig Vertrauen und Bindung herstellen kannst bei anderen Menschen, ohne direkt mit jedem Einzelnen reden zu müssen. Und das, genau, finde ich schon mal total schön. Und ich glaube auch, dass es Berührungsängste mindert, auf jeden Fall, wenn man schon mal vorher weiß, wer ist denn da so. Und ja, und auch das ganze Team halt nicht so anonym ist, sondern klar ist, wir sind hier alle zusammen und wir machen das auch alle zusammen. Und weil wenn mal jemand im Urlaub ist, dann ist Lena vielleicht im Urlaub, dass alle schon mal wissen, wer Susi ist. So, und sowas halt zum Beispiel. Das finde ich auch deshalb schön, weil dadurch nicht alles nur so von mir abhing. Und ich auch damit irgendwie zeigen kann, mein Team ist mindestens genauso wichtig. Also ich glaube, das funktioniert aber auch nur so gut, weil wir auch keine so wirklich hohe Fluktuation innerhalb des Teams haben. Wäre das so, könnte man das nicht machen. Ja. Weil dann kann ich nicht sagen, hier ist die Susi und ups, in 3 Monaten ist Susi wieder weg oder so.
Genau, das wird sie nicht kann nicht gehen. Das Gesicht für euch werden. Ja.
Nee, genau. Und wir haben aber eben halt auch nicht nur ein Gesicht, wir haben 5 Gesichter quasi. Und oder 6, ich weiß gar nicht genau. Weil ja, Jenny kommt jetzt auch bald wieder, denn die war in Elternzeit und die ist dann halt auch wieder da. So. Genau. Ich finde es gerade ein bisschen schwer, da auf den Punkt zu kommen, aber ich erzähle einfach mal weiter, was ich über dieses Thema Sichtbarkeit denke. Okay. Genau, also dementsprechend war es für mich wichtig, dass das passiert, dass alle sichtbar sind. Und wir haben das erst auch gleichzeitig aufgezogen mit Story bespielen und Feed-Content bespielen. Und bei der Story war es so, dass ich da halt auch wirklich gesagt habe, lass uns den Druck rausnehmen. Wir üben das jetzt alle. Und es gab natürlich Teammitglieder, denen ist das leichter gefallen. Und dann gab es welchen, denen ist das schwerer gefallen. Und es gab natürlich auch Situationen, wo jemand aus dem Team gesagt hat, jetzt irgendwie zum Beispiel, ich bin heute krank, wollen wir die Story dann einfach ausfallen lassen. Und da bin ich halt immer sofort reingegangen und habe halt gesagt, so nee, dann übernehme ich die. Oder wer übernimmt die aus dem Team? Um halt auch sehr schnell klar zu machen, nee, das ist für mich kein nice to have, so, sondern das ist ein Standard. Wenn wir damit anfangen, ich will, dass sich da alle drauf verlassen können, dass das passiert. Mhm. Und nach einer Zeit, ich weiß gar nicht, nach einem halben Jahr oder so, also jetzt wird es gar nicht mehr hinterfragt. Also wenn Urlaubsübergaben stattfinden, dann wird genauso auch dieser Storytag übergeben, zum Beispiel. Und wir haben da auch wirklich einfach den Druck rausgenommen. Und dann, also da jetzt irgendwie wer weiß, wie mehrwertigen Content zu machen. Und ich bin teilweise eher überrascht, wie mehrwertig das dann doch ist, was da alles dann so bei rumkommt, weil ich mach mal kurz die Story. Ja, und jetzt ist es eher so, dass ich jetzt langsam mir denke, eigentlich total schade, dass wir da Content machen, den immer nur unsere bestehenden 2500 Abonnenten sich anschauen können. Wir sollten das als Feed-Content machen. Und da merke ich aber auch jetzt schon wieder, das ist herausfordernder für alle Beteiligten mal wieder, das dann auch zu schaffen. Weil da irgendwie mehr Druck drauf liegt auf so einem Content-Piece, was einfach online bleibt und nicht nach 24 Stunden wieder verschwindet.
Ja.
Genau, und da sind wir gerade dran, das zu optimieren. Ja, also eben, Sichtbarkeit in dem Bereich ist für mich total wichtig für mein Teammitglied, für Manjana, um eben Vertrauen herzustellen. Ja.
Und den Podcast sozusagen, den hast du ja dann auch nochmal mit einer speziellen Ausrichtung, eben diesem Fokus auf Authentizität im Grunde, ne, gelegt und ja auch dich als Gründerin da nochmal besonderer, ich sag mal, irgendwie positioniert mit. Kannst du da auch schon für dich ja irgendwie schon erste Effekte ablesen? Wo steht der Podcast jetzt gerade und wie willst du den dann vielleicht auch mit dem Coaching und so weiter nochmal enger verknüpfen?
Ja, also der Podcast ist auch wirklich eher so ein Ding gewesen von, ich möchte auch irgendwas haben, wo ich Output hingebe. Und es fiel mir sehr schwer, das gleich in Video und Ton gleichzeitig zu schaffen. Und ich bin auch nicht so die Schreiberin, muss ich leider auch sagen. Also ich bin nicht so jemand, der jetzt gerne sagt, klar, ich poste jetzt 2 Beiträge pro Woche bei LinkedIn oder sowas. Das mag ich leider auch nicht so gerne, obwohl das, glaube ich, gar nicht schlecht wäre. Ja, und dann habe ich aber festgestellt, dass ich gerne Sprachnachrichten spreche. Und dann dachte ich, vielleicht ist das eine gute Idee, das mal auszuprobieren.
Audio, ja.
Ja, genau. Und deswegen habe ich das nämlich da angefangen, weil ich nämlich auch gedacht habe, irgendwie stört es mich, Also auf der einen Seite spiele ich mich nicht gerne nach vorne. Das merke ich immer wieder auch an anderen Managements, wo zum Beispiel die Gründer einfach irgendwie mit Foto und voll da sind, aber die Leute, die eigentlich den Großteil der operativen Arbeit dahinter tun, die werden gar nicht so groß präsentiert und das finde ich irgendwie schade. Genau, deswegen auf der einen Seite bin ich da auch für, auf der anderen Seite habe ich schon häufiger gedacht, okay, warum wird diese Person jetzt zu diesem Thema interviewt? Und bei mir kam noch nie irgendwer auf die Idee, dabei hätte ich da voll viel zu sagen. Und dann ist mir halt auch wieder aufgefallen, dass, ja, woher soll man es auch wissen? Ich teile ja nichts dazu. Also es braucht sich keinen, also ich brauche mich nicht wundern, wenn keiner auf mich zukommt mit einer Frage zu irgendwas, wenn ich nicht äußere, dass ich da was zu sagen habe. So.
Ja.
Genau. Ja. Und so, das ist natürlich auch generell gilt für alle möglichen Sachen so im Leben. Aber da war mir das dann auch nochmal bewusst. Und das heißt, ich musste irgendwie für mich einen Weg finden, wie ich Output liefern kann. Und ja, zum Thema erste Effekte. Ich finde interessant, dass ich eine andere, so ein bisschen eine selbstverständlichere Autorität für mich bekommen habe. Also seit ich über diese Themen spreche, glaube ich mir selber noch viel mehr, dass ich eigentlich schon auch eine Meinung und eine Ahnung von Dingen habe und auch schon eine gewisse Erfahrung habe. Da war ich mir vorher nicht so sicher. Und das merke ich schon einfach in meiner eigenen Arbeit. Also wenn ich mit Creatoren spreche, vorher war für mich ein Creator, der einfach irgendwie eine sehr hohe Reichweite und so hat und offensichtlich einen erfolgreich laufenden Account hat, hätte ich mich nicht getraut, in meiner Position noch Tipps zu geben, wo man vielleicht noch mehr nachjustieren könnte. Und jetzt denke ich, ja, na klar, also, weiß ich nicht, ein Schwimmtrainer kann auch nicht besser schwimmen als der Mensch, den er gerade trainiert, zum Beispiel. Und das, ja, da hat mir der Podcast irgendwie bei geholfen.
Ja, ich kann das voll bestätigen. Also es ist so eine Art Selbstbewusstseinsboost auf jeden Fall oder bringt einen der eigenen Entwicklung auch nochmal so ein Level weiter. Einerseits, weil man eben wirklich on point diesen Output erstmal überhaupt erschaffen muss, ne? Und das hat ja auch schon so eine Art Lernprozess, Entwicklungsprozess irgendwie mit sich. Man muss da schon auch was in sich irgendwie erarbeiten und überwinden, aber eben auch so dieses Gefühl von, ja, ich mache das und ich ziehe da auch wirklich was raus für mich selbst, auch wenn ich anderen begegne, ne? Das ist echt schön.
Ja.
Und du machst ja auch so eine Mischung, ne? Du hast einerseits Interviews, machst aber auch Gedankenschnipsel, da kann ich mir auch noch sehr viel von abschauen. Machst also auch so Solo-Podcast-Episoden, die gar nicht so lang sind, aber ja auch schon für sich einfach cool, snackable in so einen Gedanken teilen oder eine Erkenntnis. Das finde ich ja auch total smart, habe ich mir auch schon mal ein bisschen für mich überlegt, ob das vielleicht noch eine coole Ergänzung sein könnte zu den Interviews.
Voll, ja, weil das ist ja auch da, also was mich oft daran noch hindert, muss ich sagen, bei manchen Dingen ist, dass ich dann immer noch denke, ich muss aber genau wissen, wie es richtig funktioniert. Und wirklich genau den Plan haben, wie was zu laufen hat. Und dann muss ich mich aber auch immer wieder daran erinnern, nein, es geht eigentlich viel mehr um die Point of View. Also was ist mein Gefühl dazu oder was ist mein Gedanke dazu? Und den dann auch zu teilen. Und ich habe natürlich jedes Mal Angst davor, dass wenn ich irgendwas hochlade, dass danach irgendwer sagt, boah, du hast ja keine Ahnung, wieso traust du dich überhaupt einen Podcast zu machen? So passiert ist das noch nie tatsächlich im Endeffekt. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, das ist wirklich ganz interessant. Also das habe ich vorher, und diese Angst wird immer kleiner, dass irgendwer mir sagt, dass ich ja keine Ahnung habe, die wird immer, immer kleiner. Aber weil ich halt auch, also ich beschäftige mich so viel mit diesen Themen und ich freue mich ja auch, wenn dann irgendwer zu mir sagt, nee, du hast den Aspekt vergessen, dann denke ich eher so, oh, cool, noch mehr Infos dazu, danke.
Ja, ja ich glaube auch so diese Angst vor dem Scheitern, die müssen wir also hat ja jeder so ein bisschen zu bearbeiten in sich und zu überwinden und das kann sehr dabei helfen, man übt es sozusagen, ne? Ich habe das jetzt für mich gemerkt, nach der langen Pause musste ich da auch wieder erstmal etwas weiter unten ansetzen sozusagen und wieder gewisse Zweifel dann überwinden. Das ist aber wirklich so ein bisschen wie Fahrradfahren. Ganz verlernt man es nie, aber man muss halt immer wieder erstmal reinkommen. So, und dann wird es immer leichter, wenn man es öfter macht. Das ist schon so.
Ja.
Okay, wunderbar. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickst, wir haben schon gehört, was so die Vision für dich und deine zwei Projekte ist. Was erwartest du, wird auf uns als Creator Economy oder ja die Branche an sich gegebenenfalls jetzt in näherer Zukunft noch anrollen? Also hast du da so gewisse Punkte, wo du sagst, boah, darüber sollten wir uns wirklich mal Gedanken machen. Das wird uns wahrscheinlich mehr beschäftigen jetzt in den nächsten Jahren.
Ich finde es irgendwie schwer, habe ich schon häufiger gemerkt, so generelle Ausblicke zu geben, weil ich das Gefühl habe, voll in meiner Bubble zu stecken. Mhm. Und Instagram mit seinem Algorithmus das auch nicht gerade besser macht, dass ich da voll in meiner Bubble stecke. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass eine ganze Range an Content-Creatern, die das nicht schaffen, wirklich nochmal sich weiter zu öffnen und nochmal einen Step näher an ihre Community ranzutreten und sich zu öffnen und sich verletzbarer zu machen, dass die alle wirklich in relativ kurzer Zeit keine Relevanz mehr haben werden. Zumindest nicht für eben, also nee, ich glaube, dass die wirklich immer weiter an Reichweite verlieren werden und vor allem auch immer weniger Geld damit verdienen werden. Das ist ein Gedanke, den ich auf jeden Fall habe. Ja, und ich glaube, das ist nämlich, dass dementsprechend auch sehr viel Platz ist für auch nochmal eine ganze Runde neuer Content-Creator.
Ja.
Ja, und sonst, klar, ich mache mir natürlich auch Gedanken, zum Beispiel immer noch um dieses Thema KI-Creator. Ich frage mich schon so ein bisschen, wie das wohl wird. Und wenn andere Leute dann sagen, nee, Menschen wollen echt Menschen folgen, und das sage ich halt auch, dann denke ich mir, ja gut, eine gute KI, die schafft das auch, dass du das Gefühl hast, das ist, ich, also keine Ahnung, ich gucke jetzt seit kurzem mit meinem Sohn hin und wieder Bluey, das ist ja, so ein Hund. Ah, jetzt, ja.
Da hören wir ihn ja parallel, genau.
Ja, genau. Ja, ich glaube, man kann das auch, in Kunstfiguren kannst du auch Charakteristiken. Wollen wir einmal kurz
gerne,
nicht
ja
reden?
Klar.
Ja, weil das wird jetzt dauerhaft kurz laut. Schneidest du das dann raus einfach?
Ja, genau, das mache ich dann. Gut. Ich merke mir jetzt die Zeit, den Timestamp.
Ja, ich kann auch den letzten Satz gleich vielleicht nochmal wiederholen. Wenn das, also außer.
Ich glaube, bis Bluey war es genau richtig, dass du viel Bluey guckst und dann war, genau. Dann machen wir Pause.
Okay. Ja, ich warte mal ganz kurz, bis sie drin sind. Ja, ich hoffe. Ja, ich glaube, das müsste jetzt einigermaßen okay sein. Also so ganz 100% weiß man es nie.
Ach, easy.
Also ich hab gesagt, genau. Ich kann ja aber vielleicht nochmal ganz kurz mit diesem, eben, dass ich auch in Kunstfiguren glaube, genau, dass man da halt so viel Charakteristik, ja, okay. Dann würde ich jetzt einmal wieder starten. Okay. Genau. Ich merke schon, dass ich zum Beispiel hin und wieder gucke ich mit meinem Sohn Bluey auch. Das ist so eine Zeichentrick-Sendung aus Australien. Und da, also ich habe nach ganz kurzer Zeit, war ich schon so verknallt irgendwie in Bluey, weil ich die so süß fand. Und die hat ja auch irgendwie so ihre kleinen Eigenheiten. Oder ich bin Bibi Blocksberg-Fan und so weiter. Und da denke ich mir, das sind keine echten Figuren. Das sind Kunstfiguren. Und die haben trotzdem Ecken und Kanten und man kann richtig Fan von denen sein. Ja, und trotzdem kann ich mir gerade beim besten Willen auch noch nicht so richtig vorstellen, dass Menschen dann Lust haben, sich wirklich nur mit Kunstfiguren zu identifizieren. Also das kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Ja, genau. Also das wäre sonst auch noch so ein Gedanke, den ich dazu habe, zum Zukunftsausblick und überhaupt. Ja.
Finde ich aber spannend. Also gerade, also beide Punkte, aber gerade beim letzten, glaube ich, hast du genau auch meinen Standpunkt gerade beschrieben. Ich bin auch der Meinung, dass wir durch gewisse Techniken schon so getriggert werden können, dass wir uns emotional binden an eine Persona, die gar nicht real ist, aber die sich irgendwie real anfühlt und uns ein wohliges Gefühl gibt, eine emotionale Bindung auch tatsächlich erlaubt, die wir zu ihr aufbauen. Und es wird aber wahrscheinlich beides geben, glaube ich auch. Also es wird aber dann dadurch automatisch eine Verdrängung stattfinden, ne? Weil wir können halt unsere Aufmerksamkeit nur in gewisser Weise verteilen und da wird dann ein großer Teil, glaube ich, tatsächlich auch durch virtuell fiktionale Charaktere irgendwann besetzt werden, die aber ja auch erstmal noch kommen müssen. Das ist noch nicht heute soweit und morgen auch nicht, aber da arbeiten sich ja schon viele smarte Menschen daran und wir alle mal sehr gespannt, was auf uns zukommt.
Ach, gleichzeitig schön. Ist es aber ja auch so, dass ich immer sehr viel beobachte oder eben das schon wirklich glaube, dass es so vielleicht noch 1-2 Jahre dauert und dann schon auch ein paar Creator, die vor 5 Jahren vielleicht noch super relevant für uns waren, in Anführungszeichen in Rente gehen und sich halt andere Jobs suchen. Einfach, weil sie nicht bereit sind, sich auch auf die Art zu öffnen, wie das eigentlich vielleicht jetzt dann nötig sein würde, um wirklich noch durchzudringen zu einer Community. Und das heißt, da ist ja dann auch Platz gemacht für andere.
Bleiben wir gespannt.
Und KIs.
Genau. Jeden, der da noch so kommen mag.
Ja.
Wunderbar. Ja, Lisa, ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, im Influence Podcast einmal von deiner Arbeit zu berichten, deinem Alltag und deinen Standpunkten. Und wir können auch schon anteasern, dass es ein Follow-up, ein Part 2 geben wird, wo wir nochmal tiefer über den ganzen Aspekt Sichtbarkeit sprechen werden, auch wie man das erfolgreich schafft als beispielsweise Business Creator oder auch als Person, die als Unternehmer unterwegs ist und die Personenmarke sozusagen nutzt, um nochmal positiv auf die Aktivitäten einzuwirken. Das machen wir dann in deinem Podcast. Also jeder ist sehr herzlich eingeladen, Atelier Authentico zu folgen, jetzt schon mal, und dann bereit zu sein für das Interview, das wir dort führen werden. Aber schön, dass du heute dabei warst. Hat viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich fand es auch total spannend und schön, weil es für mich jetzt auch schön war, einfach auf der anderen Seite mal zu stehen nochmal. Und habe mich aber auch sehr schnell gemerkt, dass man das einfach dann so auf sich kommen lassen kann und man eher immer so gespannt ist, okay, was für eine Frage kommt jetzt? Und das ist ganz schön. Anders als wenn man selber eben einen Podcast führt, wo man eher immer schon bei der Beantwortung der Frage vielleicht sogar überlegt, okay, wie finde ich den Anschluss zum nächsten? Manchmal aber auch nicht. Manchmal ist es ja wirklich ein kompletter Flow und dann, das sind die besten Folgen. Naja,
kann noch gut. Präsenter sein. Schön.
Ja, voll.
Schön. Mach's gut. Bye bye.
Dankeschön. Tschüss.
Das war das Interview mit Lisa Pardey und ich hoffe, ihr habt genauso viel Klarheit, Inspiration und Gedankenanstöße für eure Arbeit mitgenommen, egal ob ihr im Artist Management, in der Creator-Welt unterwegs seid oder einfach nur so im Marketing. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. 5 Sterne auf Spotify und Apple Podcasts gehen easy und helfen diesem Format weiter zu wachsen und wieder in die Feeds der Leute zu kommen. Links zu Lisa, Manjana und dem Team findet ihr natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr auch noch mal mehr reinschauen. Es lohnt sich absolut für den Blick hinter die Kulissen eben. Und ich danke euch jetzt einfach nur fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und bis ganz bald wieder im Influence Podcast. Bye, bye.